Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 136 vom 19. März 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofil-Crew und da in der Rammelkammer sitzt der Julian. Moin Julian.
Hi, das klingt jetzt wieder sehr toll.
Aber Grüße. Fachbegriff, Julian, es ist ein Fachbegriff. Wir haben uns hier ja auch vorgenommen, diese Fachbegriffe mal ein bisschen zu erklären. Und das nur eins vorab, dass hier keine falschen Ideen aufkommen sozusagen. Die Rammelkammer hat natürlich was mit dem Borkenkäfer zu tun. Das ist also die Kammer, die er sich selbst frisst, in der er sich dann auch vermehrt, wenn ich das so richtig wiedergebe, ne? Und deswegen der Titel dieser Folge. Aber windigen Hörerinnen und Hörern wird das schon aufgefallen sein, was es quasi möglicherweise mit dieser Folge auf sich haben könnte. Jörn, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Borkenkäfer und Böden, wie bist du da drauf gestoßen?
Ja, im Grunde haben wir selber jetzt schon mal mit Studierenden sowas gemacht. Im letzten Jahr hatten wir ein Masterseminar, ein Praxisseminar, wo sich die Leute immer so ein Stück weit selber überlegen können, was wollen wir denn machen in einem Gebiet? Und da hatten wir die seltene Situation, dass wir so einen Fichtenbestand hatten, der gerade erst anfing, befallen zu werden. Also sonst ist hier drumherum in der Eifel eigentlich schon alles durch und weg. Aber da hatten wir so eine kleine Fichteninsel, die wir so live beobachtet haben über den Sommer, inwieweit sich der Käfer da ausbreitet. Und daraus ergibt sich dann ja fast auch zwangsläufig so ein bisschen die Frage, dass man jetzt mal so sagt, was ist so das, was danach kommt. Ne? Gerade weil ja auch Fichte, das werden wir noch sehen, ist ja auch für den Boden relativ ja besonderes Gewächs, wenn man es drauf packt, ne? Und ändert auch einiges am Standort. Und dass man dann tatsächlich mal guckt, wie sieht's denn im Grunde danach mit den Böden aus? Und ja, Ähnliches hatten wir ja auch schon ja vor knapp 10 Jahren, als wir angefangen haben im Nationalpark Hunsrück unten, wo ja auch ganz große Flächen komplett entfichtet wurden, um da die so Feuchtwälder und Moore wieder entstehen zu lassen. Und das war auch lange Zeit immer so ein Hin und Her, wie verhalten sich die Standorte, nachdem man da also wirklich dann die Fichte da in großen Flächenanteilen rausgezogen hat.
Das finde ich spannend. Also einmal finde ich spannend, dass du ja auch so angewandte Forschung und Lehre machst. Ne? Also du gurkst da immer in Nationalparken herum und versuchst dir da auch praxisbezogen was anzuschauen. Und zum anderen finde ich halt diesen Bogen interessant, den man da spannen kann. Ne? Also jeder von uns ist irgendwann mal durch den Wald gelaufen und hat halt dieses Fichtensterben gesehen. Da möchte ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Aber was hat das eigentlich mit dem Boden zu tun? Ne? Und da kommen wir dann wieder sicherlich später auch drauf, dass man natürlich den Boden entweder als eigenes Ökosystem oder als Element eines größer gefassten Ökosystems niemals isoliert betrachten kann, dass man immer Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ökosystemkomponenten betrachten muss. Ne? Und das ist das, worauf es hier auch hinauslaufen wird heute. Da bin ich sehr gewiss. Und bevor wir dazu kommen, gibt es aber noch eine geschätzte Kollegin, auch der erste Interviewgast hier in diesem Podcast, die Sonja Medwetzki, die jetzt mal wieder einen Auftritt hier hat und vor wenigen Tagen auch einen Auftritt in einer Sendung hatte, und zwar in der Sendung Das vom Norddeutschen Rundfunk. Da saß sie auf dem berühmten roten Sofa und da muss ich sagen, an der Stelle erstens mal eine absolute Empfehlung, sich diese Sendung mal anzuschauen. Also Sonja ist da mit gewohnter Eloquenz auf diesem roten Sofa und beantwortet wie immer souverän und wie ich finde auch sehr gekonnt Fragen rund um Böden. Und zweitens mal natürlich auch ein großes Lob an Sonja, dass sie diesen Weg gegangen ist. Das hat natürlich immer viel auch mit ihrer Arbeit in den sozialen Medien zu tun, hat sie jetzt kundgetan, ne, dass sie da eben auch wirklich sehr aktiv ist und kontinuierlich versucht, hochwertigen Content zu produzieren. Und dann werden natürlich irgendwann Redakteure auf dich aufmerksam und laden dich auch ein. Aber da erstmal hinzukommen, sich so ein Standing zu erarbeiten, und das ist ja auch alles letztlich Bodenarbeit, ne? Also sie arbeitet ja als Bodenbotschafterin, als Botschafterin tatsächlich für diese wichtige Ressource Boden. Und da einfach nochmal großen Respekt und großes Lob für diesen tollen Auftritt. Ich will noch nicht zu viel verraten, worum es da geht. Hört euch das mal an. Aber eine wirklich gelungene Performance. Julian ist auch schon auf deiner Watchlist, ne?
Mhm, naja.
Ja. Du hast auch noch Zeit. Also das muss auch nicht sofort. Jetzt geht ja das Frühlingsleben wieder los. Das heißt, man kommt manchmal nicht so dazu, in den Mediatheken rumzukrauchen. Ich baller den Link in die ARD-Mediathek mal in die Shownotes und dieses Video ist noch bis 14. September 2025 verfügbar. Also auch da könnt ihr noch ein bisschen auf die kühleren Tage oder vielleicht mal auf den Regentag warten. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Sonja, großer Dienst an den Böden, den sie wieder verrichtet hat. Also ganz, ganz großartig. Ich hoffe, irgendwann komme ich auch mal ins Fernsehen, Julian. Das wäre auch noch passen, so. Glaube ich. Ja. Irgendwann nochmal so ein Ziel. Aber bis dahin bleiben wir erstmal im auditiven Medium, Julian. Und das ist ja das, was wir uns hier in diesem Format auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen mehr oder weniger aktuelle Forschung rund ums Thema Boden besprechen. Und rund ums Thema, hatte ich ja schon gesagt, trifft jetzt zu. Wir sprechen über den Borkenkäfer. Wir sprechen über die Böden nach dem Borkenkäfer. Das war mal so ein Arbeitstitel für diese Folge. Und ich räume jetzt das Podium für dich und bin sehr gespannt, was du mir hier heute an Inhalten und natürlich auch an wissenschaftlichen Studien mitgebracht hast.
Ah jo, lieben Dank. Ja, also wir haben heute ein bisschen mehr an Quantität an Paper, aber die Paper an sich sind halt relativ, ja, klein. Nicht in dem Sinne, dass nicht Interessantes drinsteht, aber sind so kleine Highlights, wie du ja auch gesagt hast, aus dem großen Metasystem Boden und wo er da so hängt in der Ökosphäre. Also im Grunde haben wir drei relativ neue Publikationen von 23, 24, 25. Die sind also so in den letzten zwei Jahren im Grunde rausgekommen. Und ich glaube, ein ganz guter Einstieg ist dieses Paper von Kopacek et al. Von 23, das älteste. Und das ist so die aktuelle Beschreibung einer relativ langen Messreihe. Also von denen gibt's auch schon ältere Paper, die sind also schon so seit den 90ern in ihrem Gebiet dran und haben mehr durch Zufall da tatsächlich, glaube ich, auch das Absterben auf einer Fläche mitgemacht, wo dann quasi der Borkenkäfer einmal durchgegangen ist und knapp 80-85% des Bestands dann eben da niedergelegt hat. Ne? Also die haben tatsächlich auch noch eine Kontrollfläche ohne Borkenkäferbefall. Da war jetzt nur der Windwurf das Problem, aber das greift halt nicht so flächendeckend rein, wie es der Käfer bei denen gemacht hat. Ja, und im Grunde war das für die natürlich eine ganz spannende Ausgangslage, mal zu gucken, dadurch, dass die sich Wuchsbedingungen, Standortbedingungen für die Bäume dort angeguckt haben, mal zu sehen, okay, was für eine Historie, was für eine Änderung sehen wir denn, wenn quasi so ein massiver Befall da einfach über die Fläche geht. Und die Ausgangslage von der betroffenen Fläche, auf die wir uns dann sicherlich heute erstmal dann ja auch fokussieren, ist im Grunde, dass die ganz, ganz ursprünglich, wenn man sich so die älteren Paper von denen anguckt, vom Versauerungsaspekt der 80er Jahre gekommen sind. Also so saurer Regen und was hat das für einen Einfluss eben auf die Standorte. Und die Startbedingungen, also bevor der Käfer da durchgegangen sind, wer sich so ein bisschen bodenkundig auskennt, sieht also auch schon deutlich, das waren keine brillant guten Standorte. Ne? Also die sind in den pH-Werten, sind die in den Dreier, Vierer gewesen, sprechen vom mobilen Aluminium und Eisen, wo man direkt so weiß, das porzelliert dann schon so vor sich hin, ne? Also Tonminerale, die kaputt gehen, geringe Basensättigung, wenig Nährstoffe drin. Das war also an sich schon so ein Standort, der war ziemlich da nieder, weil, und das muss man halt auch sagen, wenn man sich jetzt diese Unterschiede anguckt, vor oder nach dem Käfer, die Fichte selbst ja eigentlich auch ein riesen Standortproblem ist. Also wir haben jetzt hier erstmal ein Gebiet so im verlängerten Bereich des Bayerischen Waldes quasi, also in Richtung Tschechien dann auf der anderen Grenzseite. Und das sind zumindest Standorte, wo wir mitunter auch natürlich von einem Fichten- oder Nadelwaldvorkommen auch ausgehen könnten. Das heißt, da haben wir jetzt nicht irgendwie einen potenziellen Zustand, wo wir sagen würden, da sind wir weit von weg. Aber die Fichte an sich macht natürlich einiges am Boden, weil das Problem ist, in ganz, ganz vielen Gebieten, wo sie ja heutzutage stirbt, tut sie das ja auch deshalb, weil sie eigentlich gar nicht an diese Standorte angepasst ist. Also wenn man das so sieht, also auch das wieder so aus dem ganzen Background, was man zur Fichte wissen muss, ist sie zumindest in der letzten Bundeswaldinventur in der BWI 3, war es immer noch knapp 20%, die wir in deutschen Wäldern stehen hatten an Fichte. Inzwischen BWE 4 schon deutlich reduziert, aber wir kommen von natürlichen 0,2, 0,3 bis maximal 2%, von denen man ausgehen kann. Also da merkt man, hat so der Mensch mit dem Waldumbau natürlich einiges verändert an den Settings. Und das halt auch ziemlich deutlich im Boden, weil so eine Fichte, die versauert den Standort extrem, der wird sehr dunkel, der Standort alleine auch, das heißt wenig Einstrahlung, super wenig Vegetation halt auch in den tieferen Stockwerken, einfach weil die Fichte halt alles ausknipst an Licht und das ja auch übers gesamte Jahr. Also wir haben ja nicht mal mehr Phasen, wo irgendwie Nadel abgeworfen wird, sondern das bleibt ja alles schön am Baum dran. Und das Dumme ist tatsächlich, selbst die nachfolgenden Effekte sind meistens relativ lange auch im Boden noch zu sehen, weil selbst wenn eine Fichte abstirbt, Nadelstreu abwirft, dieses Nadelstreu ist halt mit Wachsschichten überzogen, die es halt extrem schwer machen, das schnell abzubauen und schnell durchs Edaphon halt eben umzuwandeln. Und das Edaphon selbst, also das Bodenleben, ist auch stark reduziert. Einfach durch diese jahrelange Dunkelheit, Versauerung. Also wir sehen da eigentlich schon ziemlich starke Probleme im Boden drin, wenn ich ganz lange oder mehrere Generationen an Fichte irgendwo stehen haben will. Also ich weiß nicht, ob dir dann auch noch aus so dem Studium der Satz was sagt. Also wir haben damals mal gelernt, so dieses: Willst du den Wald vernichten? Pflanze Fichten, Fichten, Fichten. Das war so ein Wahlspruch, den man immer gesagt hat.
Genau.
Und meistens managt man das halt irgendwie mit: Wir kalken dagegen oder gucken dann halt irgendwie, dass wir ein bisschen auflichten die Bestände. Aber für uns ist es dann im Grunde ja eigentlich so vom Grundgedanken her so des Teufels Advokat die Frage: Ist das denn so schlimm, wenn die Fichte stirbt? Ne, das muss man sich ja immer so vor Augen halten, weil für den Boden selbst durfte es tatsächlich ein Upgrade sein, wenn irgendwas anderes dort wächst als die Fichte. Wirtschaftlich ist eine andere Sache, das werden wir auch heute nicht betrachten, ne? Weil für die Forstwirtschaft ist das natürlich ein Riesenproblem, wenn so der Brot- und Butterbaum quasi abstirbt und wahrscheinlich auch nie wieder kompetitiv hier sein wird. Und für den Boden, also wenn wir ganz alleine uns mal so die Pädosphäre angucken, könnte das tatsächlich auch ein halbwegs ermutigender Schritt sein, der natürlich wehtut aus wirtschaftlicher Perspektive, aber die Standortbedingungen könnten sich durchaus verbessern, wenn wir also was anderes dort wachsen haben. Und diese erste Studie, die spricht auch tatsächlich davon. Also die sagen, okay, wir kommen von einer relativ schlechten Ausgangslage dort. Also wird in der Kante sein, es wird niemals so explizit genannt, aber die ganzen Randbedingungen sagen uns schon, das wird so potzolige Braunerde bis hin zum Potzoll tatsächlich sein, was wir dort stehen haben. Also diese Gesamtkennwerte des Bodens mit den niedrigen pH-Werten, den niedrigen Basensättigungen und so weiter, das spricht eigentlich schon eine relativ deutliche Sprache, wenn man so die Parameter eben rausknobelt. Und nur, dass man mal so einen ersten Einblick hat, weil das ist jetzt die erste von diesen drei etwas kleineren Studien, die sind also relativ safe da drin und haben es auch statistisch signifikant nachweisen können, dass es tatsächlich im Nachgang eben dieses Fichtensterbens zu einer ganz neutral gesprochen Verbesserung der Standortbedingungen gekommen ist. Also wer so ins Paper reinguckt, die haben so ganz nette Grafiken tatsächlich mit drin, so Figure 3 und 4 sind das hauptsächlich im Paper, wo man also tatsächlich sieht, okay, wie verhalten sich denn im Grunde die Gehalte von ausgewählten Nährstoffen, wie verhält sich die Basensättigung, wie verhält sich der pH-Wert in den Böden. Und dort sprechen sie auf jeden Fall, und das ist leider nicht so ganz schön plastisch dargestellt, weil es halt auch Bereiche gibt mit ellenlangen Tabellen in diesem Paper drin, wo dann wirklich so Parameter an Parameter einfach runtergerattert wird. Könnte man schöner machen, muss man ganz klar sagen. Aber wir sehen auf jeden Fall eine Verbesserung dieser Standortbedingungen. Also hauptsächlich tatsächlich ein Zuwachs an Magnesium, an Calcium mit drin. Dadurch natürlich, das ist so ein bisschen, muss man auch sagen, ist das Paper so eine self-fulfilling prophecy, weil sie dann direkt danach sagen, oh, Basensättigung geht auch nach oben. Ja, klar, ihr habt vorher schon basische Kationen gemessen, die nach oben gegangen sind. Also manchmal beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz, aber an sich liest es sich tatsächlich erstmal gut. Also von der standortökologischen Position aus sehen wir schon eine signifikante, also statistisch signifikante Verbesserung der Standorte. Jetzt könnte man sich aber durchaus fragen, oh, wo kommt das Zeug denn jetzt her? Weil die grundlegende Frage ist ja tatsächlich, nur weil der Baum da jetzt weg ist, kommt er jetzt nicht plötzlich irgendwo aus der Luft gegriffen Calcium oder Magnesium oder sonstiges vorbei und lagert sich im Boden an. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine Idee, wo sowas plötzlich so aufploppen könnte nach dem Absterben?
Es sind ja vor allem basische Kationen, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium. Es könnte zum Beispiel eine Primärsukzession sein, also eine Folgevegetation. Es könnte ein Management sein, natürlich auch menschlich bedingt. Das wären jetzt mal so die Gedanken, die ich hätte.
Ja, und damit triffst du es auch ziemlich genau, weil das Zauberwort ist tatsächlich, das war ein unmanaged Ding. Ne?
Ja,
also quasi, man hat das Totholz auf der Fläche belassen.
Naja.
Sprich, also alles, was im Grunde fixiert wurde von den Fichten beim Wachstum, ist natürlich dann beim Zersetzen, wenngleich das auch natürlich sehr langsam vonstatten ging, weil der Standort relativ kalt, relativ nass, noch ziemlich kaputt von der Fichte an sich. Der braucht natürlich eine gewisse Zeit, um diese Stoffe wieder weiter zu mobilisieren. Und die haben sich das tatsächlich auch angeguckt über einen Zeitraum von knapp 10, 15 Jahren, die sie jetzt schon als Rekord im Grunde drin haben, wie es sich verändert. Und bei manchen hat sich gar nicht so viel getan. Also Stickstoff zum Beispiel hat sich nicht signifikant geändert. Der organische Kohlenstoffgehalt auch nicht, was relativ spannend ist. Wo man ja hätte auch denken können, ne, durch Zersetzung von Material, was da jetzt zuhauf zersetzt werden kann, dass wir da eine Steigerung irgendwo mit drin sehen, ist es schon relativ interessant gewesen, dass immer manche Parameter wirklich eine Mobilisierung gezeigt haben. Und zum anderen natürlich auch durch eben das Wiederaufwachsen der Primärsukzession, wie du gesagt hast, vieles fixiert auch noch werden kann, beziehungsweise dann auch wieder etwas aktiver umgesetzt werden kann. Also das ist im Grunde so die erste Erkenntnis, die sie aus ihrem Gebiet gezogen haben, dass es durchaus in ganz vielen Qualitätsindizes für so einen Standort es schon eine Besserung gegeben hat. Aber natürlich immer mit diesem kleinen Hintergedanken, das Holz ist auf der Fläche geblieben. Das heißt, ganz viel Material, was vorher fixiert hat, wird jetzt wieder freigesetzt. Und das ist auch etwas, was wir natürlich wo wir nicht immer den Luxus haben, ne? Dass man einfach sagt, man lässt das Zeug da liegen und lässt es verrotten, weil in wirtschaftlich intensiv genutzten Forsten holst du das Kalamitätsholz halt raus, ne? Und forstest wieder auf und überlegst dir, was machen wir jetzt da mit den Flächen? Das heißt, da haben wir diesen Pool an Nährstoffen, den ja ein Totholz mir im Grunde dann noch bieten könnte, ist ganz häufig eben nicht gegeben. Das heißt, wir bleiben auf dem niedrigen Niveau. Und da muss man halt auch sagen, wo nichts ist, kann nichts werden. Also wenn ich da nicht wirklich hingehe und diese Standorte in ihren Eigenschaften wieder verbessere, sei es durch Kalkung zum Beispiel, sei es durch Hinzufügen von weiteren Nährstoffen, ist es halt ein Problem tatsächlich, weil die Fichte macht eigentlich irreversiblen Schaden an diesen Standorten. Und deshalb muss man das tatsächlich so zweischneidig sehen. Wirtschaftlich ist es schlimm, aber Studienlage sagt uns zumindest schon mal, okay, es gibt ein Danach irgendwo. Ne? Also diese Standorte können wieder zum Stück weit rekultiviert werden in Richtung einer besseren Standorteigenschaft. Und es hängt natürlich auch immer damit zusammen, von welchem Zustand kommen wir denn. Also an Standorten, die eher standortsauer sind zum Beispiel, da ist natürlich der Impact der Fichte nicht so groß im Vergleich jetzt zu eher basischeren Standorten zum Beispiel. Wo ich wüsste, wäre da ein Buchenwald gestanden oder ein Eichenbuchenwald oder sonstiges, dass die niemals so schlimm geworden wäre. Das ist immer so ein bisschen dieses Abwägen, was ist meine Zielvorstellung vom Standort. In dem Fall hier war es jetzt eine Studienlage, wo wir eh davon ausgehen können, dass die Böden relativ schlecht sind von der ökologischen allgemeinen Qualität her. Aber auch die können natürlich Potenzial sein, weil je extremer ein Standort, desto besser können sich natürlich Stenökerarten, also die so ihre ganz, ganz kleine Nische haben, da auch wirklich ganz gut durchsetzen. Und das muss man halt auch mal ein Stück weit beachten, zu sagen, es gibt nicht per se einen schlechten Standort. Also produktivitätstechnisch klar, aber es gibt auch die Berechtigung eben für saure Standorte oder nährstoffarme Standorte. Und die sind ja auch durchaus das Metier der Fichte in der eigentlichen Natur daneben mit drin. Und das große Problem, was wir im Grunde haben, also wenn man sich noch fragt, ja, warum passiert das denn jetzt so extrem? Also warum haben wir jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren dieses massive Problem, was sich immer weiter hoch eskaliert hat, dass wir eben diese Ausbrüche von größeren Borkenkäferplagen haben? Und da kann man im Grunde wirklich mal wieder den guten alten Klimawandel rausholen. Also wer da ein bisschen weiter liest, ich habe auch so in der Vorbereitung zum Podcast mir mal so ein paar fernerkundliche Themen auch mal angeguckt. Da ist die Bodenfeuchte einer der Steuerfaktoren, die halt gerne immer wieder in die Modelle eingepflegt wird, um so Prognosen abzuziehen, wann wird's denn kritisch und kribbelig. Und gerade diese Trockenheitsphasen, die wir mit drin haben, das ist das Hauptproblem, weil die Fichte wurzelt nicht tief, das ist wirklich ein Tellerwurzler, ganz flach und breit, und die kommt halt einfach nicht in tiefere Bodenhorizonte rein, wo vielleicht noch Wasser zu ziehen wäre. Und in dem Moment, wo die halt in Trockenstress gerät, kann sie sich gegen den Käfer nicht mehr wehren. Und dann haben wir ja im Grunde mit den Monokulturen, die es ja dann so in der Fläche hinrafft, haben wir es dem Käfer so leicht wie möglich gemacht. Weil dieses Springen von Baum zu Baum ist dann innerhalb kürzester Zeit problemlos möglich. Und dann wird es halt tatsächlich schnell gehen, weil man auch interessanterweise so zwei Hauptarten hat. Einmal den Buchdrucker und einmal den Kupferstecher, die also sich auch noch auf bestimmte Teile des Baums spezialisieren, was auch gemein ist, ne?
Ja, und das sind ja jetzt alles schon mal Aspekte, schon mal so eine kleine Zwischenzusammenfassung, die man zum Beispiel sehr gut sehen kann, wenn man mal im Harz unterwegs ist und vor allem im Umkreis des Brockens. Alles, was du jetzt angesprochen hast, also tendenziell eher saure Böden, 100% dort. Der Brocken an sich ist ja ein ganz großer Granitblum, der irgendwann mal unter der Erdoberfläche stecken geblieben ist. Ne? Das heißt, da ist überall Granit. Das ist ein Ausgangsgestein, was tendenziell sauer verwittert. Ne? Also das haben wir auch mal irgendwann gelernt. Fichtenvegetation, ganz einfach ein menschliches Management dort, hatte einfach den Vorteil quasi, dass das für einen Bergbau gut genutzt werden konnte. Dieses Holzharz ist ja auch eine Bergbauregion, ne? Und der Begriff der Nachhaltigkeit war noch nicht etabliert. Und was man dort eben auch, das finde ich ganz großartig, dass eben der Nationalpark Harz dort ganz viel Informationsarbeit auch leistet. Wenn ihr dort mal unterwegs seid, seht ihr wirklich alle paar Kilometer großartige Informationstafeln, die eben genau auf diese Zusammenhänge hinweisen. Ne? Also hey, das ist der Klimawandel, das macht die Bäume, also letztlich auch den Stoffwechsel des Baumes weniger widerstandsfähig gegenüber Käferbefall, und dann haben wir eben diesen großen Käferbefall. Was man auch noch sieht, was jetzt auch sehr gut passt zu diesem Befund dieses Papers, auf diesen sauren Standorten: Was macht der Nationalpark dort, wo der Käferbefall entsprechend schon durch ist? Er lässt das Totholz einfach liegen. Also die machen nichts mehr auf den Flächen. Es gibt dort noch Wanderwege, die entsprechend durchgehen. Na, aber das Totholz wird nicht entfernt. Das ist ja auch eine Methode, eben dort Management zu betreiben. Sondern das verbleibt eben im Ökosystem. Und auch darüber informieren sie, was dann das Totholz im Ökosystem letztlich für Ökosystemleistungen noch vollbringen kann. Na, also das ist mal... Wer das praktisch nochmal sehen will, geht beispielsweise in Nationalpark Harz. Da könnt ihr euch alles das angucken, was Julian bis jetzt erzählt hat.
Ja, und das ist tatsächlich auch wirklich ein ganz initialer Baustein. Ne? Dieses, wenn ich den Luxus habe, lass das Totholz drauf. Also wir machen es zum Beispiel auch. Ich hatte jetzt vor, wann war es, 2-3 Wochen noch eine Drittbetreuung von der Bachelorarbeit aus der Vegetationskunde bei uns, die sich auch explizit Flächen angeguckt haben und verglichen haben. Eine Site, wo quasi Totholz draufgelassen wurde, eine, wo es halt weitestgehend entfernt wurde, und auch in diesem höheren Stockwerk, also der Vegetation, sah man halt deutlich, das hat einen Benefit, wenn ich es halt eben drauflasse. Ne? Also einziges Problem ist, ich muss halt diesen Luxus haben, weil im Grunde ist das ja Material, was ich zumindest in Zügen noch verkaufen könnte, also monetarisieren könnte. Den Luxus muss man halt, wie gesagt, haben, und da sind gerade unsere Nationalparke sind natürlich wirklich wunderbare kleine Testlabore, weil die haben halt keinen wirtschaftlichen Druck dahinter und können wirklich sagen, wir schauen uns an, wie sich diese Flächen halt eben schlagen und weiterentwickeln, wenn ich halt eben das Material da lasse. Weil auch das entspricht ja mehr, und daran sieht man das auch schön an diesem ersten Paper, so einem natürlichen Zyklus, den Wald eigentlich hat, den wir stören in dem Moment, wo wir das Holz entfernen. Ne? Sei es aus welchem Grund auch immer, aber eigentlich sind das ja sehr, sehr geschlossene Kreisläufe, dass im Grunde so das Mutterindividuum des Baums im Grunde die Nachkommen, die um es herumgefallen sind, halt entsprechend wieder aufdüngt. Ne? Weil einfach durch den Zersatz an Ort und Stelle wieder sehr, sehr viel fixierte Stoffe dann wieder freigesetzt werden. Eigentlich ist das ein super smarter Zyklus eines Baums, den wir halt einfach dadurch stören, dass wir sagen, ja, das produzierte Material holen wir raus und entfernen es aus der Gleichung. Und dann müssen wir für den Boden tatsächlich dann ja wieder was Gutes tun und düngen, Stoffe applizieren und sagen, okay, das, was jetzt fehlt, ne, was halt über Jahre dann eben hochgekommen ist und dort gewachsen ist, das müssen wir dann halt tatsächlich im schlimmsten Falle sogar künstlich wieder ersetzen und dann wieder halt etwas zuführen, um zu sagen, wir halten so eine Standardqualität irgendwo auf einem gewissen Niveau. Genau, und ich würde mal sagen, das ist eine ganz gute Brücke, die wir jetzt schlagen können zu dem nächsten Schritt, nämlich was passiert denn jetzt, wenn da was zersetzt wird? Weil wir könnten jetzt ja sagen, und deshalb fand ich so diesen Schrittstein ganz schön, dass das ja eigentlich toll ist, ne? So Totholz bleibt liegen und wir lassen jetzt mal das Edaphon, so das Bodenleben, einfach das Material wieder aufbereiten. Und ich bin ja jetzt so ein bisschen der Partycrasher und sage, okay, auch das hat vielleicht einen Nachteil, weil das klang ja jetzt erstmal relativ positiv, dass wir sagen, okay, lasst das da liegen, wenn ihr könnt. Der Boden und das Bodenleben, das kümmert sich schon darum. Das heißt, wir kriegen eine Aufwertung des Standortes hin. Das Dumme ist natürlich, in Anführungsstrichen, es wird natürlich auch verstoffwechselt. Und das Problem, was wir dabei natürlich haben, ist, dass wir insbesondere dann halt beim Bodenleben auch eine entsprechende CO2-Ausgasung eventuell feststellen können. Wenn die also plötzlich loslegen und merken, ah cool, ich krieg Sonnenlicht, das heißt, es strahlt schön ein auf den Standort, ich habe viel totes Material, was umgesetzt werden kann, dann beginnt natürlich der fröhliche Metabolismus richtig ins Laufen zu kommen. Ne? Sprich also, wir kriegen eventuell auch messbare Effekte was halt eben die Bodenausgasung angeht, die Bodenatmung eben angeht. Und da ist dieses zweite ganz kleine Paper, ganz nett, vom Thomas et al. Von 24, die also auch auf einer Kahlschlagsfläche nach dem Eintreffen des Borkenkäfers im Grunde mal gemessen haben, was haben wir denn tatsächlich so für CO2-Fluxes auf den Flächen im Grunde. Und da kann man es also relativ schön drauf pinpointen, weswegen das auch eines der kleineren Paper jetzt noch mit drin ist, dass man die sehr schöne, einfache, aber nicht sehr ermutigende Antwort stellen kann, dass solche Kahlschlagflächen deutlich mehr CO2 ausgasen, als es jetzt Flächen wären, die also entsprechend noch, die haben das einfach eingeteilt nach Green und Dry, die also noch voll im Saft stehen und denen es noch halbwegs gut geht. Und das ist natürlich so ein Aspekt, wenn man das so ein bisschen holistisch, so ein bisschen ganzheitlich sieht, dass du relativ selten eigentlich den Luxus hast, eine Situation einzustellen, die nur Vorteile hat. Na, also selbst dieser Vorteil, dass wir bauen Material ab und wuchern mit dem Fund, was der Boden uns ja im Grunde bringt. Ne? Sprich, er kann Stoff umsetzen, er kann halt eben wieder fixieren, er kann Stoffe dann auch entsprechend wieder mobilisieren mit da drin. Das wird halt immer mit so einem natürlich auftretenden Nebeneffekt erkauft und in dem Fall jetzt mal einfach, um als Beispiel mal zu nennen, der CO2-Ausgasung. Und das konterkariert ja so ein Stück weit das, was wir ja auch von Wäldern inzwischen wollen und erwarten, nämlich dass wir eine ziemlich potente Kohlenstoffsenke dort haben. Das heißt, es sind ja für uns eigentlich ganz wichtige Flächen, wo man mal sagen kann, ja, das fixiert halt extrem viel Kohlenstoff und CO2 letztlich im Zuge des Wachstums, also weil wir dort einfach sehr viel in den Speicher reinpacken können. Und was passiert, wenn der jetzt plötzlich nicht mehr da ist und im Umkehrschluss sogar sehr hohe Aktivität einfach des Bodenlebens vorherrscht, was also kräftig dabei ist, das Totholz zu verarbeiten und alles, was dort jetzt noch im Boden noch drin steckt. Und ja, also die unschöne Wahrheit, die man natürlich damit drin haben muss, ist, dass wir nach so einem Absterben in der Fläche eine deutlich verstärkte CO2-Ausgasung sehen. Also bis auf ganz, ganz wenige Kleinplots in der Studie waren die Verhältnisse auch wieder statistisch signifikant unterschiedlich. Das heißt nicht nur so mal eben Pi mal Daumen geguckt, sondern die haben sich da schon relativ sauber und gut gegeben und haben aber vor allem gesagt, wir sehen vor allem eine Verzahnung mit der Bodentemperatur. Das heißt, das auch wieder so als so Randbedingungen, die das Bodenlabor im Grunde anwirft und auf 12 dreht. Das heißt, wenn es warm wird, also eine richtige Einstrahlung dort passiert, dann sehen wir plötzlich so richtig, wie die Aktivität hochgeht, CO2 ausgasen kann. Und das ist natürlich ein Thema, was über ein paar Jahre nach einem Kahlschlag auf jeden Fall auf den Flächen ein Thema ist. Weil das Problem ist, die Fichte knipst ja halt alles weg, was bodennah gewachsen ist. Und in dem Moment und insbesondere in den ersten 1, 2, 3 Jahren, wenn die es dann halt da niedergelegt hat, sind das mitunter ja relativ nackte Flächen, wo die Sonne also wirklich ungehindert auch draufbrezeln kann auf den Boden. Entsprechend sehr warme, sehr trockene Bedingungen, die eigentlich super sind für Stoffumsatz, ne? Also, wo also richtig schön viel laufen kann. Das Dumme ist dann halt, wie gesagt, nur, es kommt zu einer verstärkten CO2-Ausgasung, was dann definitiv für ein paar Jahre so ein Effekt ist, den wir auf diesen Flächen eben mit sehen. Was aber auch wieder ein starkes Argument dafür ist, dass man gucken soll, dass möglichst schnell eine Vegetationsdecke sich dort einstellt, ne? Das heißt, dass wir irgendwie diesen Temperaturaspekt damit rausbekommen. Und es war sogar auch ganz spannend zu sehen, bei denen in der Studie war es auch so der Kniff, dass die über Höhenstufen gegangen sind. Also es war auch ein Untersuchungsgebiet in der Tatra, was also auch bis so auf 1400-1500 Meter hochgegangen ist. Also es waren schon durchaus auch natürliche Fichtenstandorte mal wieder in der Studie, dass man auch tatsächlich gesehen hat, dass es höhenunabhängig zu einem Anstieg der CO2-Ausgasung gekommen ist. Also die sind im Grunde auch hingegangen und haben sich gefragt, ja, wenn ich nur hoch genug gehe, wird dann quasi eventuell diese Temperaturschraube wieder runtergedreht, ne? Dass wir sagen, es kommt nicht zu so einer starken Aktivität des Bodenlebens, aber bis auf die 1400er Höhenkategorie waren sie also durchgehend erhöht. Sprich also, wir sehen auf jeden Fall auf diesen Flächen so als Nachhall und als Nachklang von so einer Entfernung der Fichte auf der Fläche, sehen wir also eine erhöhte CO2-Ausgasung. Und das auch wieder so ein Baustein dieses großen Komplexes, der sich da im Grunde dann ändert. Gut, und das letzte Ding, was wir im Grunde noch haben, also aus unserem kleinen Potpourri, ist noch was ganz Interessantes. Und das ist auch das neueste Paper, was wir jetzt haben, was auch in Deutschland tatsächlich im Untersuchungsgebiet unterwegs ist. Im Hainich war es. Ist 25 publiziert, Ende Januar, ist also quasi frisch aus dem Ofen, ne, ist relativ forschungsfrontstechnisch da unterwegs. Und das Team um die Diana Masch hat sich im Grunde das Mykobiom angeguckt. Das heißt Pilzgesellschaften, die sich halt eben etabliert haben und eingestellt haben im Fichtenforst. Und wie reagiert dieses Biom quasi auf das Wegfallen der Fichte? Was ja durchaus sehr, sehr spannend ist, weil wir ja heutzutage zum Glück sehr weit sind. Aber es sind noch viele Fragezeichen da. Aber wir wissen zumindest, es gibt ganz klar diese Synergieeffekte zwischen den Pilzen und den Bäumen im Boden. Das heißt, unsere Myzele, die sich im Grunde etablieren unter Wald, wissen wir, sind ganz häufig auch tatsächlich symbiotisch unterwegs. Das heißt, dass beide voneinander profitieren. Und dementsprechend ist es natürlich eine hehre und gerechte Frage zu sagen, sehen wir denn Änderungen jetzt quasi im Zuge, dass einer dieser Organismen eben weg ist, nämlich die Fichte dann eben mit drauf. Und die sind also hingegangen und haben eine DNA-Analyse gemacht, je nachdem, also nicht je nachdem, aber was sie halt finden konnten auf den Flächen und haben dann im Grunde erstmal mit so klassischen Diversitätsindizes und Dissimilaritätsindizes geguckt, verschiebt sich da irgendwie was. Na, also zum einen haben wir so, manche Vegetationskundler werden es vielleicht kennen, so ein Shen Diversity Index zum Beispiel, also wie divers war jetzt unser Mykobiom, und später ist man noch hingegangen und hat den Dissimilaritätsindex noch berechnet, sprich also wie unterschiedlich sind jetzt sowohl die Vorher-Nachher-Bedingungen, also vor der Infizierung und nach der Infizierung, als halt auch, was sie gemacht haben, je nach Stelle in unserem kleinen Ökosystem. Also was hier beprobt wurde, waren Stämme, also wirklich am Holz selbst, der Litter, also sprich das Streu, und für uns halt das Interessanteste auch der Boden einzeln. Also was dort quasi an Pilzen per DNA-Analyse gefunden werden konnte. Und das ist jetzt zumindest mal so ein versöhnlicher Ausklang von den drei Papern, die wir hatten. Alle haben ja bisher so leichte Downsides gesehen. Interessant war tatsächlich, dass der Boden von allen vier Sachen, die man sich angeguckt hatte, also Stamm in Höhe 1,30, Stamm in Höhe 15 cm, Streu und Boden, haben bis auf den Boden alle Kategorien schon statistisch signifikante Änderungen gezeigt. Das heißt, dass die Diversität zum Beispiel abgenommen hat in den Pilzgesellschaften, die sich dort finden ließen. Wobei man auch sagen muss, es ist noch ein riesen blinder Fleck, wo man gesagt hat, man weiß noch gar nicht, was man da gefunden hatte. Man konnte die also nur auseinanderhalten, aber noch nicht endgültig bestimmt. Dennoch zeigten aber die Böden sehr, sehr stabile Verhältnisse. Interessanterweise sogar halt, dass wir nach Shen-Index, also einem Diversitätsindex, gesehen haben, dass der Boden sogar tatsächlich zugenommen hat in Diversität, was die Pilzgesellschaften angeht. Und alle anderen Kategorien, also Streu und das Stammholz, haben teilweise dramatisch abgenommen in der Diversität. Und da ist jetzt die Studie, gerade weil es jetzt wirklich so eine der ersten ist, die sich mit sowas beschäftigen, noch nicht so am Ende der Weisheit angekommen, dass man gesagt hat, daran liegt es. Aber es wird zumindest für uns Bodenkundler ein sehr, sehr schöner Satz halt eben auch geschrieben, dass es wahrscheinlich im Boden damit zusammenhängt, dass der Boden ja ein wunderbarer Puffer ist und solche Umweltänderungen sehr gut vermag zu kaschieren, zu puffern. Also er ist einfach resilienter gegenüber Störungen, als es zum Beispiel jetzt unsere Streu wäre, als es direkt das Holz wäre. Was ja aber auch evident ist, ne? Weil was nah am Holz dran ist zum Beispiel, das sieht natürlich dramatische Änderungen, wenn der Organismus abstirbt. Ne? Also alleine von der Nährstoffversorgung her sieht es dann ganz dramatisch anders aus. Naja, und beim Boden sehen wir plötzlich eine Erhöhung der Diversität. Und das ist insofern vielleicht nicht ganz überraschend, weil sich ja durch diese veränderten Standortbedingungen tatsächlich jetzt wieder eine ganz andere Wettbewerbssituation im Boden ergibt. Das Holz ist irgendwann weg. Ne? Das ist dann eine endliche Ressource für die Pilzsysteme. Der Boden bleibt da. Und dadurch, wenn die Fichte weggeht, und das ist jetzt auch für mich selber schon so interpretatorisches Metier, ich würde von außen drauf gucken und sagen, ja okay, wahrscheinlich haben wir auch schon vorher eine höhere Diversität drin gehabt, nur es war nicht sehr kompetitiv teilweise bei einigen Arten, die wahrscheinlich eher klein in den Anteilen und wenig in den Anteilen geblieben sind. Und in dem Moment, wo wir halt das System ändern, sprich die Fichte geht raus und wir haben ganz andere Standortbedingungen im Boden dort, sehe ich natürlich so eine Art Rennen darum, wer passt sich jetzt am ehesten, am schnellsten an diese Bedingungen an. Und der Boden an sich bleibt ja bestehen. Das ist ja eine unveränderliche Komponente. Streu wird abgebaut, Holz wird abgebaut, der Boden bleibt da. Und dadurch, dass wahrscheinlich, so würde ich zumindest diese Zunahme der Diversität dort sehen, die Standortbedingungen sich ändern. Aber mein Substrat, in dem der Pilz hier dann letztendlich auch wächst und sich versorgt, ja noch dort bleibt, ist es, glaube ich, eine relativ erwartbare Situation sogar, dass wir eine größere Diversität sehen, bis sich dort auch wieder so ein dynamisches Gleichgewicht eingestellt hat. Also im Grunde ist es ähnlich wie bei einer Primärsukzession, wo oberirdisch quasi die Pflanzen darum käbbeln und kämpfen, wer setzt sich durch, würde ich vermuten, dass wir tatsächlich dort im Boden eine ähnliche Situation einfach gerade sehen. Also angezeigt durch eine höhere Diversität, dass momentan eben dieses Etablieren und das neuen Gleichgewicht stattfindet. Also sprich, wir passen uns an die neuen Bedingungen an und irgendwann stabilisiert sich das und durch die Stabilisierung wird es wahrscheinlich dann auch wieder etwas weniger divers, weil wir also dann auch wieder Konkurrenz weggeknipst haben durch dominantere Arten. Und das ist durchaus auch mal ganz spannend zu sehen, gerade weil wir ja auch immer mehr in diesem symbiotischen Denken zwischen Myzelen und Bäumen sind, dass natürlich so ein massenhaftes Absterben der Fichte auch dramatische Folgen für angepasste Myzele letztlich auch drin haben und das Mikrobiom im Boden dann auch. Und momentan würde ich von der Studienlage es so sehen, ja, das wäre jetzt in der Beobachtung so ein Standort, wo halt gerade wirklich dieses Anpassungsrennen stattfindet, um zu sagen, okay, hier hat sich was geändert, hier müsste ich jetzt erstmal wieder so eine Art Gleichgewicht einfach etablieren. Ansonsten von der Dissimilarität, also von der Ähnlichkeit vorher wie nachher, sah man dramatische Unterschiede beim Stammholz tatsächlich. Also dort hat sich auch wirklich sehr viel artenintern in der Zusammensetzung geändert und beim Boden auch wieder das Geringste, was auch wieder ein Indikator dafür wäre. Wahrscheinlich hatten wir alle diese Arten auch schon vorher irgendwie rumfliegen da am Boden. Nur jetzt sehen wir halt einfach unterschiedliche Mengenanteile, was dann natürlich den Diversitätsindex wieder beeinflusst. Sprich also, wir sehen eine größere Diversität dort. Also so gesehen, zumindest auf dieser einen Studienbasis kann man sagen, dass wir definitiv eine Response sehen des Bodens und der Myzele im Boden, aber keine dramatischen Änderungen in dem Sinne, wie wir es auf den holzbewohnenden Arten oder streubewohnenden Arten sehen. Das heißt an sich erstmal vorsichtige Entwarnung, wenngleich wir deutlich sehen, dass da halt sich was ändert und eine Dynamik einfach mit drin ist.
Sehr, sehr spannend, Julian. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, dass einfach die Wissenschaft natürlich heute immer noch gefragt ist, solche Studien zu machen, obwohl das alles Zusammenhänge sind, die eigentlich schon lange klar sind. Und jetzt fragst du natürlich, seit wann ist denn das der Menschheit eigentlich zugänglich? So, also fangen wir mal ganz allgemein an, dieses Prinzip der Nachhaltigkeit, ne? Nachhaltigkeit, also wirklich ganz simpel gesagt, nur das aus einem System, in dem Fall einem Wald, zu entnehmen, was dieser Wald auch wieder fähig ist, zu regenerieren, ne, in einem angemessenen Zeitraum. Das ist so runtergebrochen das Prinzip der Nachhaltigkeit. Hans Karl von Karlowitz, 1713, hat das schon aufgestellt, dieses Prinzip, ne? Das ist ein Bergmann aus Freiberg gewesen, der sich irgendwann mal Gedanken drüber gemacht hat, weil die damals wirklich massive Probleme hatten, auch schon mit Waldsterben. Das hatte was damit, auch Fichten, Permakultur, keine Frage, das hat aber auch was damit zu tun, dass man aus bestehenden Laubwäldern beispielsweise die Laubstreu konsequent entfernt hat, um sie als Einstreu für die Stallungen zu verwenden, ne? Also so eine Alternative zum Stroh, ne? Und das hat ja dort wirklich zu Verarmungssituationen geführt. Das hat auch zu Waldsterben geführt, weil ganz einfach die Nährstoffe nicht da waren. Da gibt es noch bildhafte Beschreibungen. Und wenn man sagt, okay, Karlowitz war ein Vordenker, spätestens Heinrich Kotta, dem ich ja auch die dritte Folge dieses Podcasts geliefert habe und der 1844 gestorben ist, das heißt, diese Arbeiten hat er entsprechend vorher schon geleistet, der hat das wirklich auf die moderne Forstwirtschaft schon angewendet, ne, und hat gesagt, okay, pass auf, diesen Nachhaltigkeitsbegriff, den müssen wir eigentlich auch in unserem forstlichen Wirtschaften irgendwie etablieren. So, und wenn man sich diese Zeithorizonte mal ansieht, jetzt kaufe ich natürlich so Sachen, dass man sagt, ja gut, wir müssen jetzt W-Fragen beantworten. Also wie setzen wir das konkret um, in welchem Maße, welche Managementstrategien entwickeln wir? Aber ich finde es halt bemerkenswert, dass das über 150 Jahre später wir uns immer noch mit solchen brandaktuellen Fragen herumschlagen müssen. Wie sind da deine Gedanken dazu? Zu spät oder ist es gerade richtig? Oder Wie siehst du das?
Ja, ich sag mal, zu spät kann es bei sowas natürlich nie geben, ne? Weil es ist gut, dass man überhaupt drüber spricht, finde ich. Das muss man natürlich immer sagen. Ansonsten klar, also wenn man, also ich meine, Hindsight ist 2020, wie der Engländer aber schön sagt, ne? So, also im Nachhinein kann ich natürlich immer die dicksten Brötchen backen und sagen, haben die Leute das denn nicht gesehen? Ich glaube schon, dass, also insbesondere auch bei den Forstwirten, war da ein ganz klares Verständnis dafür. Also ich glaube, kein Forstwirt, selbst die Die Hard die Fichte überall drauf geknallt haben, werden sich nicht irgendwann mal auch die Frage gestellt haben, so, ich muss jetzt zum Beispiel alle Naslang mal nachkalken, warum denn, ne? Also das Problem ist halt tatsächlich immer da, wo du so einen Clash hast mit wirtschaftlichen Interessen, ist es natürlich, also ich würde nicht sagen, dass das so eine Situation von wegen Gier frisst Hirn auf ist. Ich glaube, also da war noch genug Hirn da, aber es hat ja gut funktioniert, sehr lange. Und erstaunlich lange, muss man auch sagen. Also wenn man sich die Zahlen immer vor Augen führt, wo wir herkamen, zum Beispiel jetzt mit der Fichte und wo sie dann mal war, also 20-25% deutscher Wälder aus Fichte, hat das erstaunlich lange gut hingehauen, ne? Weil das ja eigentlich ein 0,0 angepasster Art im Grunde ist mit diesen flachen Wurzeln. Und wir haben es in den 90ern gesehen über den Windwurf, da kamen die Käfer ja auch schon mal mit rein. Jetzt durch den Klimawandel ist es halt einfach nur ein Brennglas, was draufgezogen wird, ne? Also weil den Trockenstress machen die Dinger halt einfach nicht mehr mit und sind innerhalb kürzester Zeit einfach platt. Also dementsprechend, ich glaube, es gibt nie zu spät, darüber zu reden. Und das Entscheidende ist ja, dass jetzt zumindest ein Diskurs angestoßen wird, wie können wir sowas jetzt vermeiden? Wenngleich das natürlich immer dieses Spannungsfeld nie ganz bedienen kann, weil ein wirtschaftlich effektiver Wald ist in den seltensten Fällen halt ein ökologisch effektiver Wald. So ehrlich muss man sein, weil ich brauche halt Zeit und Langmut, um was Resilientes an Waldgesellschaft stehen zu haben. Und es ist halt auch nicht so einfach in der Bewirtschaftung, als wenn ich jetzt einen sehr altershomogenen Stand zum Beispiel habe, den ich halt zum gleichen Zeitpunkt einfach mit einer Rückung einfach mal aus dem Wald ziehen kann. Weil das ist ja im Grunde auch das, wo man hin will. Viele reden ja immer über die Artenzusammensetzung. Also, dass man sagt, man will einen heterogenen Wald haben, weil er klimaplastischer ist und resilienter ist. Was aber so im Diskurs auch gerne vergessen wird, ist halt auch die Altersstruktur. Weil ich kann auch einen sehr artheterogenen Wald haben, wenn alle Individuen ähnlich alt sind, habe ich halt auch wieder ein Problem. Weil dann sind die alle in so einem Sweet Spot, wenn dann ein Schädling draufgeht, der sich auf eine bestimmte Altersstruktur zum Beispiel niederschlägt. Oder alleine jetzt, wenn wir diese Situation haben, die Individuen sind dann ähnlich alt und sterben auch zu ähnlichen Zeitpunkten wieder, habe ich das gleiche Problem halt nur wieder verschoben. Das heißt, der Idealzustand, zu dem man ja hin will, ist halt eine Art- und Altersdiversität. Also, dass man wirklich sagt, wir setzen auf möglichst viele Pferde quasi in diesem Rennen, dass es nicht so schlimm ist, wenn mal irgendwie ein Standbein wegbricht, weil wir noch 8 andere in dieser Gesellschaft irgendwo rumstehen haben. Aber das ist natürlich sehr herausfordernd, wenn ich es wirtschaftlich nutzen will. Weil ich dann im Grunde immer nur darauf angewiesen bin, Einzelindividuen rauszuholen. Ich habe auch Arten, die deutlich länger brauchen, um wirklich hiebreif zu sein. Also die dann also wirklich in teilweise der zweifach, dreifachen Zeit erst abzuernten sind. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wenn ich es wirtschaftlich nutzen will, ist das relativ wenig tragfähig. Und ja, dementsprechend, ich glaube, diese Gedanken, die gab's und gibt es ja schon ganz lange. Die Forstwirtschaft ist ja nicht der Wirtschaftszweige, der schon sehr, sehr früh auch mit Nachhaltigkeit gedacht und gearbeitet hat. Aber es ist halt immer dieses Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und entsprechend dem, wie wir es gerne hätten. Und da muss man tatsächlich sagen, das könnte ein externer Treiber sein, der Klimawandel, der in diesem ganz, ganz kleinen, nischigen Fenster vielleicht sogar tatsächlich für eine Verbesserung der Situation sorgt, weil wir halt eben zum Beispiel nicht mehr auf eine Fichtenmonokultur setzen können. Die überlebt es halt einfach nicht irgendwo, ne? Also da ist einfach der Druck durch den Klimawandel zu groß. Eventuell ist das so ein externer Trigger, der uns dann zumindest helfen kann, bei der jetzt anstehenden Umbauaktion des Waldes auf mehr Heterogenität zu setzen. Natürlich bleibt dabei die wirtschaftliche Nutzung auf der Strecke. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, dieses verschiedenes Kräfteverhältnisses durch den Klimawandel, das ist ja auch irgendwann endlich. Weil wenn das so weitergeht, werden selbst die heimischen, die angepassten Arten, und da sind wir jetzt ja auch eigentlich schon teilweise mit dran, werden auch Probleme bekommen. Na, also dass wir auch sagen, selbst dann ein Buchenmischwald, der wunderschön heterogen ist zum Beispiel, selbst der, wenn ich nur ordentlich genug an der Schraube drehe, der Trockenheit oder zum Beispiel der warmen, nassen Winter, dass Schädlinge sich festsetzen können, selbst der hat irgendwann ein Ende der Toleranz, ne, und kann dann auch nicht mehr sagen, er kommt damit gut klar.
Ja, das ist eine Frage, wie man die Chancen jetzt ergreift, ne? Und auch so eine Sache, die wir hier schon oft besprochen haben, ist eben der Faktor Totholz. Ich glaube, den darf man in dieser, in diesen ganzen Gleichungen nicht vernachlässigen, ne? Jede Managementstrategie, von der ich zumindest gehört habe, zielt darauf ab, möglichst viel Totholz im Wald zu belassen. Das ist auch was, was ich in meiner Heimatregion zum Beispiel schon oft beobachten kann. Früher hatte man so das Ansinnen, und das ist vielleicht auch bestimmten Notsituationen der Nachkriegszeit beispielsweise geschuldet, diese Wälder immer aufzuräumen. Ne? Das ist auch so ein Eindruck, der sich hartnäckig bei einigen Teilen der Bevölkerung hält. Ne? Ein Wald muss aufgeräumt sein. Aber davon kommt man zum Glück ein Stück weit wieder weg. Und deswegen gebe ich dir natürlich recht. Es ist alles eine Frage der Chancennutzung. Auf der anderen Seite höre ich halt so Leute wie Mojib Latif, den bekannten Ozeanografen und Klimawandelforscher. Habe ich heute erst ein Interview gehört wieder, der einfach sagt so, pass mal auf, was die politische Umsetzung angeht, kann ich den Politikerinnen und Politikern einfach nichts mehr erklären. Die wissen alles, ne? Und das ist, glaube ich, auch noch eine Ebene, die man berücksichtigen muss. Also es liegt natürlich nicht alleine bei den bewirtschaftenden Personen oder bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, weil da einfach auch wirtschaftliche, teilweise existenzbedrohende Aspekte eine Rolle spielen. Das ist einfach so. Also es ist sicherlich auch eine Frage der politischen Steuerung, der Förderung bestimmter Maßnahmen, ne? Und der Frage, wie halten wir die Leute trotzdem über Wasser, sodass sie einerseits ökologische Umbaumaßnahmen durchziehen können und andererseits immer noch wirtschaftlich irgendwie über die Runden kommt. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, aber auch da, Totholz hat viele Vorteile. Das sind auch nicht alle genannt. Also wir haben jetzt über Totholz als, naja, letztlich als Habitat gesprochen, ein Stück weit, und als Nährstofflieferant letztlich, ne? Da gäbe es noch viele weitere Aspekte zu beleuchten, aber das sind mal zwei gewichtige. Julian, ich habe überhaupt keinen Zweifel gehabt, dass natürlich der Borkenkäfer auch Einflüsse auf die Böden hat, aber ich habe sie jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden, dank deiner großartigen Folge und deiner Vorbereitung. Vielen herzlichen Dank dafür, und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal von solchen, ja, weiß ich, das muss man sagen, dem wohnt natürlich eine gewisse Tragik inne, aber solche tiefgreifenden Eingriffe in ein Ökosystem, die sind natürlich auch immer eine Chance, das mal wissenschaftlich zu untersuchen, ja, und dann eben sich die Frage zu stellen, was kommt danach. Also da bist du ja auch ein Experte für sowas, ne? Hm. Stück weit zumindest. Also eigentlich nur Katastrophenfolgen hier, ne? Erdrutsche. Borkenkäfer, das ist ja auch... Ja,
das mag der Algorithmus, wenn es ganz dramatisch ist. Ne?
Wir wollen auf jeden Fall auch ins Fernsehen. Das versuchen wir hier mit diesen Folgen zu bezwecken. Also vielen Dank für deine großartige Vorbereitung. Und ich habe jetzt einfach nochmal zum Ende dieser Folge hin nochmal einen Hausmeisterpunkt mitgebracht, nämlich nochmal der Hinweis, wie schon in den letzten Wochen, dass natürlich der Bodenmikrofonverleih demnächst startet am 31.03. Für die erste Ausleihperiode zum Beispiel haben wir jetzt schon alle Spots besetzt, aber es gibt durchaus noch freie Spots. Julian, du, damit du das auch mal siehst, habe ich das hier mal aufgebaut quasi, ne? Also wie das dann entsprechend aussieht. Dieses Bodenmikrofon, denkbar einfach aufgebaut, ne? Man hat so ein Empfangs- und Verstärkungsgerät, ein kleines Kästchen, etwa Handteller groß, ne? Da hängt dann entsprechend diese Bodensonde dran, und das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass das ein Bodenmikrofon ist, ne? Wie würdest du es beschreiben, wenn du es siehst? So?
Ja, so ein langer Draht, der im Grunde rauskommt, ne?
Ja.
Und mit der Steckverbindung in Richtung der kleinen Box.
Ja, genau, ne? Und der so ein bisschen verbogen, das darf er auch sein. Also das mindert tatsächlich die Soundqualität gar nicht. Und das guckst du jetzt an. Ich habe schon mal dir registriert ein ganz fragendes Gesicht. Kann denn das klappen und so? Und ich spoiler, das klappt wirklich. Wenn du diesen Draht, ich muss mich auch mal informieren, wie das tatsächlich funktioniert, wenn du den in den Boden einführst, hast du wirklich eine enorme Empfindlichkeit dieser Antenne sozusagen. Und du bist darauf angewiesen, ganz still zu sein, um wirklich alle Geräusche mitschneiden zu können. Also das ist eine großartige Chance. Wir haben jetzt ganz viele Privatpersonen schon, die sich gemeldet haben und gerne ein Bodenmikrofon ausleihen würden. Und auch das wäre ja jetzt mit Blick auf die heutige Folge auch eine Gelegenheit, vielleicht mal in den heimischen, vom Borkenkäfer verwüsteten Wald zu gehen, mal zu horchen. Hört man denn da noch was oder hört man gar nichts mehr? Jürgen hat gerade erzählt, bei so brachliegenden Flächen erhöht sich die Bodentemperatur, vor allem nahe der Oberfläche. Das ist eigentlich immer ein Indikator für eine oder ein Start für eine erhöhte Umsetzung von Bodenmaterial. Das heißt, die Organismen müssten eigentlich ganz aktiv sein in dieser Phase. Hört man da einen Unterschied? Vergleicht das mal mit einem beschatteten Wald, vergleicht das mal mit einer Ackerfläche. Ja, das ist alles möglich. Also gerne auf soilcast.de/bodenmikrofone gehen. Da gibt es so ein kleines Formular, das füllt ihr aus und alles andere wird dann per Mail an euch übermittelt. Die Gelegenheit kommt erstmal nicht wieder. Ne? Ich bin sehr froh, dass diese Mikrofone hier sind und ich will sie eigentlich loswerden ab 31.03. Ich will sie nicht hier rumgammeln sehen. Also merkt euch das gerne vor. Ja, darüber hinaus, Julian, wenn die Leute jetzt Fragen haben, Anmerkungen, Ideen oder vielleicht noch eine weitere Borkenkäferfolge hören wollen, könnt ihr euch immer an info@zollkast.de wenden. Darüber hinaus sind wir in diversen sozialen Medien aktiv. Die Links erhaltet ihr in einem Linktree unter jeder Folge. Und Julian, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Du willst in den Garten, ich will wieder rausfahren auf Kartierung nach Südhessen. Also haben wir beide was vor, ne? Und binden jetzt diese schöne Folge ab. Das war Soilcast Folge 136 vom 19. März 2025. Und Julian und Christoph verabschieden sich in die Rammelkammer. Bis bald. Tschüss. Tü-tü.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.